Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen: In Staniolpapier, das Hörspiel von Björn S.C. Deigner, wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Was bringt der November? Unser Gastkritiker Dietrich Petzold präsentiert seine persönliche Auswahl. Wir stellen vor den Hörspieldramaturgen und Regisseur Stefan Kanis. Wie inszeniert man Angst und Schrecken? Wir machen uns Gedanken zum Unheimlichen im Hörspiel. Und in unserer Rubrik Karteileichen werfen wir einen Blick in die legendäre Hörspielkartei des Deutschlandfunks und entdecken einen weiteren Krimi-Klassiker. Nach einer wahren Begebenheit ist das aktuelle Hörspiel des Monats entstanden. In Staniolpapier von Björn S.C. Deigner. Der Text erlebte seine Uraufführung 2018 am Deutschen Theater Berlin. Allerdings blieb von Sebastian Hartmanns Inszenierung vor allem der Skandal der Unkenntlichmachung eines Textes in Erinnerung. Hartmanns Regie schien vom ungeschriebenen Gesetz der Werktreue bei Uraufführungen wenig beeindruckt zu sein. Zu wenig befand der Autor, für den die Hörspielinszenierung von Luise Vogt die wahre Uraufführung seines Textes darstellt. Michael Langer stellt Ihnen das preisgekrönte Hörspiel vor.
In meinem Leben habe ich viel im Dunklen rumgefischt. In meinem Leben habe ich viel im Dunklen rumgefischt. Ich bin durch alles gegangen in meinem Leben. Ich bin durch alles gegangen in meinem Leben. Nur eben ohne Angst.
Dieses Hörstück in Staniolpapier ist ein fesselnder Monolog, der mit zunehmender Dauer seine ganze Kraft entfaltet. Und das verdankt sich dem glücklichen Zusammenwirken aller Beteiligten. Von der Dramaturgie über die Komposition bis hin zur Regie. Sehr zur Freude des Autors Björn S.C. Deigner.
Ich finde, dass das Hörspiel in der Art und Weise, wie Luise Vogt das inszeniert hat, meiner Auffassung von Umgang mit Text sehr, sehr nahe gekommen ist und auch, finde ich, Qualitäten des Textes sehr, sehr in den Vordergrund gestellt hat, was mich als Autor sehr glücklich gemacht hat. Und dass das dann wiederum von einer Jury anerkannt wird und eben sogar ausgezeichnet wird, macht mich eben sehr glücklich als Autor und als Autor, dessen Stücke auch im Hörspiel reüssieren dürfen.
Na du Süßer, soll ich ein Stück mitfahren? Komm, ich steig ein.
Was wir hier zu hören bekommen, ist die bedrückende Lebensgeschichte einer Frau, die schon als Kind missbraucht wurde und schließlich von ihrem Zuhälter nach Strich und Faden ausgebeutet wird. Erfunden ist hier nichts, sondern alles beruht auf tatsächlichen Begebenheiten.
Das Material für das Stück ist mir begegnet über eine Kollegin, Anna Berndt, die zu der Zeit Regieassistentin am Deutschen Theater in Berlin war und die Figur, die im Stück Maria heißt, kurz zuvor kennengelernt hatte und auf mich zukam und sagte, ich habe hier jemanden kennengelernt mit so einer spannenden Biografie. Ich glaube, das könnte etwas sein, was lohnenswert wäre, dass man darüber schreibt, weil es ist dem Theater so fern und irgendwie auch gar nicht. Und dann hat sie natürlich mit Einverständnis der Frau, die bei uns im Stück Maria heißt, ein Aufnahmegerät mit zu einem Gespräch genommen. Das sollte eigentlich nur ein Kennenlerngespräch sein. Und es entwickelte sich ein dreistündiges Gespräch, das sehr assoziativ war, von Kindheit zu Jugend, zu Jetztzeit, zu Prostitutionszeit hin und her sprang, widersprüchlich war, eindringlich war, intensiv war, teilweise lose Enden hatte, Geschichten ohne Pointen. Und dieses Material hat mir Anna Berndt zur Verfügung gestellt. Und ich merkte eben gleich, was das Potenzial sein könnte dieser Biografie und dieses Materials und wollte auch eigentlich gar nicht mehr wissen von dieser Frau. Denn gerade dieses biografisch erzählte, das teilweise sehr detailliert war, teilweise sehr grob, teilweise gar keinen Sinn ergab, sich teilweise wieder widersprach, fand ich so menschlich und ließ mir auch so viel Platz zum Gestalten, dass das Stück, das daraus entstehen konnte, eben nicht ein rein dokumentarisches Stück sein durfte, sondern eben die Biografie zum Anlass, zum Grund und auch in weiten Teilen zur Spielfläche eines Textes gemacht hat. Ich konnte mich aber immer von der originalen Figur emanzipieren. Ich musste ihr sozusagen nicht Folge leisten, wie es ein dokumentarisches Stück hätte tun müssen. Da hätte ich viel öfter wahrscheinlich mit ihr selbst auch sprechen müssen. So kam das Material zu mir. Ich habe daraufhin diesen Text geschrieben. Und was mir wichtig war, war eben die erste Leserin dieses Textes, als die erste Fassung, die im Grunde auch identisch ist mit der jetzigen Endfassung, als die fertig war, war die erste Leserin eben die Geschichtengeberin, um zu hören, wie ist das für sie? Ist das zu voyeuristisch für sie? Oder ist sie damit d'accord? Das war für mich eben als Autor ganz wichtig, dass man nicht nur eine Verwertungskette bildet, im Sinne von, da erzählt jemand die Geschichte und ich mache was draus und gehe damit in die Welt, sondern dass es zu ihr zurückkommt und sie eben auch als erste Person sagen kann, ich möchte, dass das veröffentlicht wird oder ich möchte es eben auch nicht. Und glücklicherweise, muss ich sagen, war es eben so, dass sie sehr einverstanden war mit diesem Text, ihn unabhängig von ihrer eigenen Biografie auch für viele andere Prostituierte aus ihrem Umfeld als Geschichte annehmen konnte und eben über dieses Einverständnis auch gesagt hat, der darf gerne in die Welt gehen.
Und dann habe ich angefangen zu erzählen. Ja, bei jeder Gelegenheit ist mir alles so, ja, so von der Seele gerutscht. Die ganze Lawine habe ich mir vom Herzen gequatscht.
Über die Mutter, die immer nur ein Schatten war. Die Mutter, die immer nur ein Schatten war.
Über den Vater, der in der Flasche hockte und ersoff. Und den Freund der Familie, der mich streichelte, bis es wehtat. Hier und hier und da.
Ja. Nach der ersten Gesprächstherapie roch ich 4 Schachteln Kippen. Die Beine habe ich mir aufgekratzt, runter bis auf die Knochen, und bemerkt habe ich es kein Stück.
Ich finde, dass die Hörspielarbeit sich eben sehr stark darüber auszeichnet, wie präzise sie ist auf Seiten der Regie und wie spielfreudig und aufrichtig, also man könnte auch sagen authentisch, auf Seite der Sprecherin. Das hat mich sehr beeindruckt. Zu Recht kann man sagen, dass Josephine Platter sehr große Bandbreite einer Figur präsentiert und das sehr spielend leicht, meint man beinahe, sehr extreme Zustände auch präsentiert in diesem Stück. Und ich kannte Josephine Platt bisher nur aus Arbeiten am Berliner Ensemble, wo ich sie gesehen hatte, und fand das gleich eigentlich eine ganz tolle Setzung mit einer älteren Schauspielerin, mit einer Schauspielerin, die Erfahrung in diesen Text auch legen kann, umzugehen, die aber auch was Kindliches hat, was beinahe jung Naives haben kann, dann aber wieder eine große Abgeklärtheit. Das war schon in den Grundkonstituenten so, dass ich mir das sehr, sehr gut vorstellen konnte. Und ich finde, das hat sich sehr bewahrheitet in dem Stück.
Lass mich ruhig in Frieden. Ich heul hier noch ein bisschen.
Für den Dramatiker Deigner, der übrigens auch als Sounddesigner und Komponist in verschiedenen Bühnen arbeitet, ist die Gattung Hörspiel nicht nur Theater mit geschlossenem Vorhang.
Das Hörspiel ist für mich deutlich mehr als ein Theaterstück mit geschlossenem Vorhang. Ich glaube, das hat das Hörspiel auch schon in den 60er, 70er Jahren sehr eindrücklich bewiesen. Übrigens auch schon von Beginn an seiner Historie mit den ersten Hörspielarbeiten. Ich denke jetzt an Walter Ruttmann zum Beispiel. Dieses beinahe kompositorische, lautmalerische, das Spiel mit der Montage, das Offenlegen des Apparats, da ist das Hörspiel dem Film vielleicht beinahe näher als dem Theater. Vielleicht sogar würde ich sagen, da bin ich aber auch sehr geprägt von meiner Zeit in Gießen durch meinen Professor Heiner Goebbels, ich glaube, das Hörspiel ist der Musik auch beinahe näher als dem Theater. Ich finde, dass viele Qualitäten, die das Hörspiel bietet, auch seinen Autoren bietet, lohnenswert sind, dass man sie wieder sucht. und dass man sie versucht aufzuschließen. Ich glaube, dass das Hörspiel gerade durch die Montage, gerade durch den schnellen Wechsel zwischen Sprechpartien, Musikpartien, gegeneinander montierte Stimmen, ein sehr zeitgenössisches und ein sehr zeitgemäßes Medium ist. Nicht nur dadurch, dass es Bestseller aufbereitet in auditiver Form und ich kann es auf dem Fahrrad zur Arbeit oder in der Bahn hören und muss es nicht lesen, sondern als ästhetisches Erfahrungsfeld. Und das finde ich eben, darin bin ich dann, glaube ich, doch dezidiert Hörspiel- und Theaterautor. Theater funktioniert anders als Hörspiel. Und es gibt Texte, wie zum Beispiel bei In Staniolpapier, die versuchen sich zu reiben mit dem Theater. Und ich glaube, dadurch bieten sie auch eine schöne Spielfläche oder können eine schöne Spielfläche für das Hörspiel bieten. Ich glaube, dass es prinzipiell zwei sehr unterschiedliche Qualitäten sind, mit denen man als Autor umgehen kann, wenn man für das Theater schreibt und wenn man für das Hörspiel schreibt. Ich würde auch gar nicht sagen, dass das Hörspiel bei mir die zweite Geige spielt. Ich habe ja sehr stark am Anfang sehr stark in den letzten Jahren fürs Hörspiel dezidiert geschrieben und wende mich jetzt aber auch dezidiert ans Theater. Ich glaube, ich muss da immer entscheiden. Ja, also es gibt eine Logik der Texte fürs Theater bei mir und es gibt eine Logik der Texte fürs Hörspiel. Und beides muss ich ernst nehmen und ich kann es nicht vermischen. Und jetzt sind eben gerade wieder eher so die Texte dran, die aufs Theater drängen und wollen. Und da werden aber auch wieder die Texte kommen, die die Spielfreude des Hörspiels wieder suchen. Da bin ich mir sehr sicher.
Michael Langer über das Hörspiel des Monats In Staniolpapier von Björn S.C. Deigner. Hier bei uns im Deutschlandfunk zu hören an diesem Samstag um 20.05 Uhr. Wir kommen zu den Hörspielpremieren im November. Unser Gastkritiker ist Dietrich Petzold und der hat sich diesmal drei aktuelle Produktionen genauer angehört.
Den Ausgangspunkt für die fiktive Erzählung Doberschütz und das Ende des Informanten von Tom Peukert, produziert beim WDR unter der Regie von Thomas Leutzbach, bildet ein historisch authentischer Fall. Die skurrile Figur des Ibrahim Böhme. 1989 Mitbegründer der Sozialdemokratischen Partei in der DDR, 1990 auch deren Vorsitzender. Ein Mann, dessen, sagen wir mal, sehr eigenwillige Selbstwahrnehmung blendend mit medialen Bedarfen der Wendezeit korrelierte. Die Erwartung, er könne der erste Ministerpräsident einer neuen deutschen demokratischen Republik werden, schien nicht aus der Luft gegriffen. Zu den schillernden Farben seiner großenteils selbst erfundenen Biografie gesellten sich jedoch bald dunklere Töne, als Böhmes langjährige und intensive Spitzeltätigkeit für das Staatssicherheitsministerium der DDR aufgedeckt wurde. Der Stern verglühte so rasch, wie er am Medienhimmel erschienen war. 1992 aus der SPD ausgeschlossen, zog Manfred Otto Böhme, wie sein eigentlicher Name lautete, sich aus der Öffentlichkeit zurück und starb recht einsam 1999 in der Strelitz. War schon die reale Existenz des Ibrahim Böhme von wirren Fiktionen durchsetzt, dies alles hier aufzuzählen, sprengte den Rahmen, nutzen Sie bei Interesse eine Suchmaschine Ihrer Wahl. So treibt Tom Peukert das Verwirrspiel konsequent weiter ins Aberwitzige, aber beileibe nicht Abwegige.
Yes, yes, a part of Western world, Germany, the whole Germany.
Zwei Männer, sie trugen Handschuhe. Der eine hatte ihn gepackt und drückte seinen Kopf in ein mit Wasser gefülltes Becken.
Seinen Ich-Erzähler, den Privatermittler Frank Doberschütz, setzt Peukert auf die Spur des Böhme, der sich in eine psychiatrische Anstalt zurückgezogen hat, wo er, ja, was sucht er dort eigentlich? Die erwartbaren Thriller-Elemente werden von der Regie und dem Sprecherteam rasant in Szene gesetzt, ebenso beklemmend wie witzig. Eine kleine Schwachstelle in dem sonst so geschickt gestrickten Gebilde. Die Motivation der Auftraggeberin für die Nachforschungen ist denn doch arg flach gehalten. Westdeutsche Dame ist verliebt in Böhme und will über dessen eventuelle Liebschaften informiert werden. Da wäre doch noch einiges mehr herauszuholen. Wirklich beeindruckend jedoch ist die Drehung der Geschichte, als unser Ich-Erzähler Doberschütz in der Therapie, die er doch nur dienstlich als Beobachter aufsuchen wollte, auf eigene Vergangenheit und schuldhafte Verstrickung zurückgeworfen wird. Sie hören Doberschütz und das Ende des Informanten am 8. November in WDR 3 und am 9. November in WDR 5. In der SWR-Produktion Wild ist Scheu von Karin Köhler besteht das gesamte musikalische Material, Komposition Lars Rudolf, lediglich aus ein paar laienhaft naiv wirkenden, schlichten Klängen einer Laute. Und eben das ist hervorragend gesetzt, ganz fein verwoben mit Naturklängen unter dem gesprochenen Wort als Inzidenzmusik im Text, hin und wieder kommen noch ein paar unprätentiöse Gesangstöne dazu. Oder rein musikalisch als Szenentrenner, ebenfalls gänzlich uneitel. Und so ist das ganze Stück. Keinerlei angestrengte Dramatik, aber immense Spannung. Wir folgen einer jungen Frau in den Wald, wo sie auf einem Hochsitz für Jäger Quartier bezieht.
Heute keine Rehe. Den ganzen Tag über nicht. Dafür Sonne, Eichhörnchen und ein Starenschwarm von unglaublichem Ausmaß und tiefer Schönheit. Hast du so etwas schon mal gesehen? Ich bedauere, dass wir hier nicht gemeinsam sind. Bedauere es sehr.
Ihre Motivation kennen wir nicht. Erst ganz allmählich erschließt sich uns aus ihren auf dem Hochsitz in ein Aufnahmegerät gesprochenen, tagebuchartigen Sätzen ihre Geschichte.
Du fragst dich, was ich die ganze Zeit hier so mache? Nichts. Und meine Tage sind davon sehr voll.
Alles ruhig. Eine Klanglandschaft aus Herbstnebel, von gelegentlichen Sonnenstrahlen durchbrochen. Dass uns hier keine lustige Jagd erwartet, wird schnell klar. Aber wo will das hinaus? Ein Ausstieg aus gesellschaftlichen Konventionen, aus dem Konsum- und Arbeitsleben, aus dem Leben? Es gelingt Leonie Benesch, dass die Figur der jungen Frau uns bereits sehr vertraut wird, lange bevor wir sie verstehen. Der gesamte Bogen der Erzählung wird ohne irgendwelche Effekthascherei, ohne ausgestellte Tragik, mit wunderbarer Gelassenheit und dauernder Spannung gehalten.
Tag 4, 22. Oktober.
Je mehr sich dem Hörer die Dramatik der Geschichte erschließt, desto leiser wird die Darstellung. Ein ganz geduldig langsames Diminuendo von großer Sensibilität und Zartheit, fern von jeglichem Kitsch. Die Regie von Kai Green vertraut hier ganz zu Recht der Qualität des Textes von Karin Köhler, der emotionalen Wirkung der Klänge und der überzeugenden, niemals larmoyanten Darstellung durch Leonie Benesch. Sie hören Wild ist Scheu am 17.11. um 18.20 Uhr im SWR 2. Auch in der Ursendung des DLF Kultur Teure Schwalben von Irmgard Männer begegnen wir einer Frau, deren Beziehung zum gesellschaftlichen Umfeld nicht mehr den gängigen Normen entspricht. Dies liegt in diesem Falle allerdings nicht im Rahmen eigener Entscheidung, sondern beruht auf ihrer fortschreitenden Demenz. Wie es Irm Hermann gelingt, uns diese alte Frau Gunda als eine Person mit großer Würde und teils unfreiwilligem, teils listigem Witz nahezubringen, ist einfach hinreißend.
Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt. Das hat er gesagt.
Die Geschichte kenne ich, die habe ich früher gehört.
Peter, Peter, Peterli. Komm, 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 komm. Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt.
In der Regie von Heike Tauch sind die Stimmen der Tochter als Erzählerin und anderer Personen raffiniert verschränkt mit einer klug und feinfühlig gebauten Musik und musikalisch eingesetztem Geräusch. Komponist Janko Hanuszewski. Auch die von der Mutter im Malkurs des Pflegeheims selbst gezeichnete Elster bekommt eine eigene Stimme, die wohl nur die alte Frau selbst hört. Wir, die Hörer, aber dürfen uns auch über ihre Mitwirkung amüsieren.
Ich mag sie.
Das ist das Luder, das überall alles wegklaut. Da hab ich es.
Du mich? Haben?
Da hab ich es.
Aus der Sicht der Tochter wird vor uns episodenhaft eine Lebensgeschichte aufgeblättert, die nicht die Katastrophen vergangener Jahrzehnte ausspart, aber immer von Haltung und Selbstbehauptung geprägt ist. Nun aber nisten die Hutschwalben in Gundas Kopf. Träume, Erinnerungen, Wünsche und Ängste. Und die Tochter, gespielt von Julika Jenkins, erzählt uns davon unaufgeregt, interessiert und respektvoll. Es muss halt nicht immer alles und jeder normal sein. Sie hören Teure Schwalben am 20.11. 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.
Dietrich Petzold war das mit seinen aktuellen Hörspielempfehlungen. In loser Folge stellen wir Ihnen hier im Hörspielmagazin die Menschen hinter den Hörspielen vor, die sogenannten Hörspieldramaturgen. Ohne sie gäbe es kein Hörspielprogramm, aber im Programm selbst sind sie nur ein Name im Abspann. Wie arbeiten sie? Was bewegt sie? Welche Hörspiele entwickeln sie gerade? Raphael Smarzoch stellt Stefan Kanis vor, der als Dramaturg und Regisseur zwei Seiten der Hörspielarbeit kennt.
Mein Name ist Stefan Kanis. Ich bin seit 1998 beim Hörfunk-Hörspiel tätig.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Hörspiel erinnern, das Sie gehört haben?
Kann ich mich nicht aktiv. Das war aber mit ganz großer Wahrscheinlichkeit eine Litera-Produktion, ein Märchen. Wahrscheinlich, wir hatten verschiedene Platten. Litera war so ein Label, was sich in der DDR um Literatur, wie der Name schon sagt, gekümmert hat. Drosselbart, Schatzinsel. Ich glaube mich auch an die Stimme von Kurt Böwe zu erinnern, aber da verschwimmt vielleicht schon Nachgehörtes mit der Erinnerung.
Was fasziniert Sie am Hörspiel?
Ich glaube, es gibt kein anderes Genre unter den Zeitkünsten, also Theater, Film, das sozusagen mit einer tieferen Einladung zur Assoziation auf seine Hörer sozusagen und Hörerinnen losgeht. Und das Hörspiel hat die Möglichkeit, diese Bilder, die ich vielleicht von der Welt habe, untereinander ins Spielen zu bringen und viel besser verschneiden zu können, als es beispielsweise das Kino kann.
Was macht ein zeitgenössisches Hörspiel aus?
Dass ich mir überlegen muss, wie ich eine Erzählung von Welt so öffne, dass ich im Moment des Erzählens Alternativen aufscheinen lasse. Dass ich mehr Welt, mehr Möglichkeiten, mehr Assoziationsraum in die Figur bekomme.
Was muss ein gelungenes Hörspiel bei seinen Zuhörern auslösen?
Ich als exemplarischer Zuhörer würde sagen, ich möchte die Schauspielerin den Schauspieler hören. Ich möchte hören, wie sich die Kollegen im Moment des Kunstmachens selber verausgaben.
Was muss ein guter Hörspieldramaturg können?
Die Dramaturgie ist ja im Kern schon eine Schaltstelle, die Texte für ihre Arbeit, ihre Umsetzung vorbereitet. Also sie muss eine künstlerische Entschlossenheit mitbringen, dass man in der Vielfalt der Möglichkeiten eine eigene Handschrift überhaupt entwickeln kann.
Welches Potenzial steckt im Hörspiel, das noch nicht ausgeschöpft wurde?
Ich denke, dass die Frage, welches Potenzial im Hörspiel steckt, immer eine unwahrscheinlich zeitgebundene Frage ist. Das heißt, was in 20 Jahren uns beispielsweise die Entwicklung der sozialen Medien an Konflikten bescheren wird, können wir heute noch gar nicht absehen. Und aus diesen Wirklichkeitsproblemen, aus dieser Wirklichkeitssucht, möchte ich sagen, muss auch das Hörspiel wie jede andere Kunst sein Material beziehen. Insofern ist diese Frage eine Frage, die der Zukunft zu stellen ist.
Stefan Kanis ist kein gewöhnlicher Hörspieldramaturg. Er ist auch als Regisseur tätig. Eine Kombination, die ihm eine intensive textliche Auseinandersetzung mit dem Hörspielmanuskript ermöglicht und gleichzeitig auch seine akustische Inszenierung mitdenken lässt.
Es ist schon so, dass die Rede beispielsweise über die Figuren oder die Rede über inhaltliche Möglichkeiten eines Textes nicht unbedingt die Rede ist über das Potenzial ihrer sinnlichen Erscheinung beim Machen.
Die Vorteile eines dramaturgischen Inszenierens liegen auch in der Möglichkeit, die erzählerische Struktur eines Stücks erst im Schnitt zu entwickeln, in der Produktion selbst. Das Hörspiel Jenseits der Kastanien von Marina Frenk ist aus dieser speziellen Arbeitsweise entstanden.
Dort habe ich gewissermaßen große Textmaterialien so organisiert, dass sie erzählerisch etwas zum Leuchten bringen, sich gegenseitig in Frage stellen, aber trotzdem noch einen Erzählfluss behaupten. Das ist jetzt eine sehr konsequente Form von Regiedramaturgie.
Jenseits der Kastanien ist eine autobiografische Erzählung, in der die 1986 geborene Autorin Marina Frenk auf ihre Lebensgeschichte als Flüchtlingskind einer russisch-jüdischen Familie zurückblickt. Unterschiedliche Erzählstränge vermitteln dem Hörspiel eine assoziative Qualität und verdeutlichen gleichzeitig, wie brüchig Erinnerungen sein können. Immer wieder geht es um die Bedeutung von Heimat und ihre Rolle für die Identitätsformung eines Menschen. Das gibt dem Stück trotz Franks humoristischem und manchmal auch zynischem Erzählstil eine melancholische Qualität.
Über dem schwingenden, turbulenten Bericht der Emigration liegt immer dieser Subtext einer ganz schlimmen Vernichtungs- und quasi einer Migrationsgeschichte, die eine ganz schlimme ist. Und das liegt in der Trauer der Musikalität, in der Trauer der Lieder, die Marina Frenk geschrieben hat.
Ja, was ist Heimat? Das ist eine gute Frage. Heimat ist...
Irgendwas ist daran komisch. Ich mache irgendwas falsch. Ich glaube nämlich...
Ich wurde geboren in Moldawien, Osteuropa.
Dass ich eigentlich das höher machen müsste.
Die meisten fragen, wenn ich den Namen des Landes ausspreche, sofort nach. Wo? Bulgarien?
Moment, ich muss kurz nachdenken.
Naja, so ähnlich, aber auch nicht.
Der Musik kommt in Jenseits der Kastanien eine besondere Rolle zu. Marina Frenks Erzählungen werden im ersten Drittel des Hörspiels mit einem Klavier musikalisch kommentiert. Stimme und Instrument treten in einen Dialog.
Das Klavier strukturiert so richtig den Denkverlauf von Marina. Wo sie aufhört zu sprechen, spielt das Klavier gewissermaßen das Ungesagte weiter.
Es fällt nur Mutter Schnee in der Ukraine. Des Heilands Kranz aus 1000 Körnchen Kummer.
Deutlich ruhiger geht es in Roland Schimmelpfennigs Hörspiel Die vier Himmelsrichtungen zu. Die Musik übernimmt hier keine Kommentarfunktion. Stattdessen trennt sie die im Stück auftretenden Sprachinseln voneinander ab. Sie schafft kurze Denkpausen, in denen das Gehörte verarbeitet werden kann. Mit einer kunstvollen Sprache entwickelt Schimmelpfennig eine Geschichte, die nicht vollständig nachzuvollziehen ist, in der griechische Mythologie mit märchenhaften Eindrücken und surrealen Alltagsbeobachtungen verschmilzt. Beim Hören driftet die Aufmerksamkeit immer wieder ab, um im nächsten Augenblick der Geschichte wieder zu folgen. Für Stefan Karnis ist das keine negative Eigenschaft des Stücks. Im Gespräch erwähnt er den Hörspielregisseur Walter Adler, der mal gesagt haben soll:
Es ist völlig okay, wenn ich bei einem Hörspiel teilweise an was ganz anderes denke. Das ist eine innere Kraft des Hörspiels, gerade diesen Freiraum auch möglich zu machen. Und dann taucht man wieder ein in die Welt. Mir geht es auch so, dass mich an dem Stück bestimmte Passagen viel mehr interessieren als andere. Ich glaube, auch Schimmelpfennig will nicht, dass man das im Ganzen als schlüssig und als geschlossen wahrnimmt.
Ich habe schon jemand.
Aber wir beide, wir gehören zusammen. Perseus und Medusa, wir könnten zusammen auftreten.
Nein, wirklich? Nein.
Stefan Karnis studierte in Leipzig und Wien Theaterwissenschaften. Seine Karriere beginnt am Wiener Burgtheater, wo er zunächst als Dramaturgieassistent tätig ist. Die strengen hierarchischen Verhältnisse missfallen ihm, sodass er nach kurzer Zeit beschließt zu gehen und über eine Produktion am Berliner Ensemble beim MDR als freier Hörspielredakteur landet. Das Hörspiel betrachtet er bis heute aus der Perspektive des Theaters.
Zum einen wahrscheinlich ganz einfach, dass ich immer sehr von der Umsetzung her denke. Ein Text ist für mich immer nur ein Text, der ins Radio gehört. Da unterscheide ich mich vielleicht von Kollegen, die aus der Literaturwissenschaft kommen oder aus der Literatur im Allgemeinen. Manchmal höre ich sogar, wie ein Schauspieler ein Und spricht, wenn ich den Text lese. Das ist vielleicht so ein Blick, der bei klassischen Dramaturginnen möglicherweise anders gelagert ist.
Einen Bezug zum Theater weist auch das Hörspiel Der Bau auf. Es basiert auf Heiner Müllers gleichnamigen Theaterstück, das wiederum Motive aus Erik Neutschs Roman Spur der Steine verarbeitet, einem der meistgelesenen Bücher der DDR. Es geht um den Aufbau eines Chemiekombinats, der immer wieder unterbrochen werden muss. Die sozialistische Misswirtschaft führt zu Materialknappheit. Der Bau thematisiert aus historischer Perspektive das Scheitern des Kommunismus und ist zeitgleich auch ein Stück, das unsere Gegenwart heute kommentiert.
Eine Höllenmaschine ist der Bau.
Eine Höllenmaschine ist
montiert
der Bau.
Montiert aus morgen und gestern, da und hier. Sie läuft, frag mich nicht wie.
Da und hier, morgen und gestern.
Vielleicht ist es auch gar nicht mehr zu haben, nämlich eine utopische Vorstellung, was uns in der Gesellschaft fehlt und den Wunsch, das herzustellen. Ich hoffe, dass, wenn man in diese Geschichte hineinhört, auch in tiefere, allgemeingültigere Schwierigkeiten des Menschen in der Moderne hören kann. Beschleunigungsfragen, Ausbeutungsfragen.
Der Bau thematisiert nicht nur den Verlust von Utopien, sondern auch ihre Nebenwirkungen, die sich beispielsweise in brutaler Umweltzerstörung niederschlagen können. Man denke nur an die Heilsversprechen von Kohle- und Atomkraftwerken und ihre negativen Konsequenzen für die Natur. Damit zieht das Stück einen weiteren Bezug zur Gegenwart. Es weckt Assoziationen an den heutigen weltumspannenden Klimaaktivismus und demonstriert, dass auch historische Hörspielstoffe aktuelle Ereignisse kommentieren können.
Raphael Smarzoch stellte den Hörspielregisseur und Dramaturgen Stefan Kanis vor. Schritte, eine Tür knarrt, ein Schrei. Das sind Geräusche, die, wenn sie richtig inszeniert sind, dem Zuhörer eine Gänsehaut über den Rücken jagen können. Horror- und Gruseleffekte haben in der Literatur, im Film, auch im Hörspiel eine lange Tradition. Aber welche Zutaten, welche dramaturgischen Voraussetzungen braucht das Unheimliche im Hörspiel? Anna Seibt hat mit 3 Radiomachern gesprochen, die es wissen müssen.
Dann passiert schon etwas, ne? Ich brauche gar nicht viel machen, das ist jetzt wirklich ein Ton in einer Oktave. Aber dadurch, dass der schwebt, entsteht schon sowas wie, hä, was geht hier los? Und wenn ich jetzt einen Spannungston dazu nehme, und den Ton wiederhole, dann haben wir eigentlich das schon liegen mit sehr, sehr simplen Mitteln, was Angst oder zumindest Unbehagen auslösen kann.
Loy Wesselburg sitzt in seinem Studio in Köln-Ehrenfeld am Keyboard. Das Instrument ist direkt mit einem Computer verbunden, darauf eine schier unendliche Sounddatenbank. Der Filmkomponist mit Hörspielerfahrung erklärt, wie er durch Musik und Sounds Spannung und Unbehagen bei den Zuhörern auslöst.
Ich überlege oft stundenlang, welche Klangfarbe ich benutze, wie die Geschwindigkeit eines Stücks sein muss, wie die Harmonik sowieso sein soll, wie viel Melodie ist auch noch ein wichtiger Faktor. Haben wir viel Melodie oder wenig Melodie? Oft sind diese atmosphärischen Dinger fast wirkungsvoller als zu viel Melodie. Das ist eher so eine fortschreitende, nach vorne gehende Geschichte, wo man aber auch weiß, da ist Gefahr in Verzug. Ist was anderes, als wenn man mit demselben Ton. Oder sogar beschleunigend, dann nähert sich automatisch was.
Wesselburg hat nicht nur Musik für den Tatort geschrieben, auch für den Sound des erfolgreichen Hörspiels Der Schwarm nach dem gleichnamigen Roman von Frank Schätzing ist er verantwortlich.
Ein Teil der Lady Wexham verschwand hinter einer Wand aus Schaum. Darin erschien etwas Dunkles, Massiges. Ein zweiter Wal kam aus der Tiefe geschossen. Viel näher am Schiff schnellte er empor, umgeben von glitzerndem Sprühnebel.
Das ist die Rache! Die Rache der Natur!
Unbeschreibliche Panik herrschte auf den beiden Beobachtungsdecks. Unter der Wucht der aufprallenden Körper hatte sich das Schiff bedrohlich zur Seite geneigt. Deutlich war zu sehen, dass im Unterdeck sämtliche Fenster zu Bruch gegangen waren. Geschrei drang herüber. Menschen stolperten kopflos durcheinander. Die Lady Wexham nahm Fahrt auf, aber sie kam nicht weit. Wieder katapultierte sich ein Tier aus der See und krachte gegen die Seitenwand mit der Brücke. Anawaks Gedanken rasten. Wahrscheinlich war der Rumpf bereits an einigen Stellen gerissen. Er musste etwas tun. Vielleicht konnte er die Tiere irgendwie ablenken. Seine Hand fuhr zum Gashebel.
Um möglichst präzise arbeiten zu können, stelle ich mir die Szene, die erzählt wird, exakt vor. In meinem Kopf weiß ich, kommt der Wal bei dem Walangriff im Schwarm zum Beispiel, kommt er von rechts, kommt er von links? Wie schnell schwimmt er? Springt er raus? Wo sind die Personen? Wie sieht das Meer aus in dem Zusammenhang? Ich habe wie ein gemaltes Bild, wie ein Film im Kopf. Und damit kann ich dann auch musikalisch umgehen.
Aber nicht nur Musik ist wichtig, um eine spannungsgeladene Atmosphäre zu erzeugen.
Geräusche haben eine psychologische Wirkung, wenn sie klug eingesetzt werden. Und deswegen haben sie eigentlich die gleiche Funktion für mich wie Musik.
Musik spielt sowohl im Film als auch im Hörspiel eine wesentliche Rolle bei der Inszenierung von Angst und Grauen. Das sieht auch Jörg Buttgereit so. Ich treffe den Horror- und Splatter-Fan im Studio in Berlin, wo er gerade ein neues Hörspiel produziert.
Ich benutze Musiken oder lasse mir Musiken schreiben, die an Filmsoundtracks erinnern. Oder ich benutze die Filmsoundtracks. Und da hat man natürlich gleich so einen Teppich oder eine Atmosphäre. Atmosphären, soweit kann ich schon ganz gut inszenieren, trotzdem mit keine große Kunst ist. Man nimmt einfach tolle Musik und dann hat man das, ne?
What happened was true.
Die Geschichte, die Sie jetzt hören, ist wahr. Sie basiert auf Zeugenaussagen und hat sich 1957 hier in dem kleinen, 642 Seelen zählenden Ort Plainfield in Wisconsin zugetragen.
Dies ist die Geschichte von Ed Gein, dem Schlachter von Plainfield, dem Ghoul, dem Grabräuber, Menschenfresser, der seine Mutter mehr liebte als alles andere auf der Welt.
Also bei der Geschichte um diesen Grabräuber Ed Gein geht es ja um Verlustängste sehr viel. Das ist ja ein gestörter Mensch gewesen, der nicht damit zurechtgekommen ist, dass seine Mutter plötzlich weg war. Und ich glaube, damit kann sich jeder identifizieren. Man kann zwar sagen, die Sachen, die der gemacht hat, die sind total krass, aber den Kern oder den Ursprung von diesem Wahnsinn, den versteht man schon. Das ist das Gruselige, glaube ich.
Obwohl sich Jörg Buttgereit in seinen Film- und Hörspielarbeiten intensiv mit Horror- und Gruselszenarien auseinandersetzt, sagt er von sich selbst, dass er mit seinen Hörspielen gar nicht vorrangig Angst beim Publikum hervorrufen will.
Mit Angst kommt man ja nicht weit. Mit Angst verschreckt man die Leute ja eher. Das Unangenehme und vielleicht sogar Pädagogische in meiner Herangehensweise ist, dass ich die Leute eben dazu bringen will, Sachen wiederzuerkennen in Figuren, zu denen sie sich eigentlich nicht hingezogen fühlen.
Und manchmal treibt er es auch so weit, dass ursprünglich unheimliche Personen wie Graf Dracula oder Adolf Hitler zu fast schon bemitleidenswerten Witzfiguren werden. Wie zum Beispiel im Hörspiel Captain Berlin vs. Dracula.
Werden Sie nicht beißen, blutrünstiger Vampir. Nur über meine Leiche.
Das genau, sterblicher Superheld, ist mein Plan.
Hinfort mit Ihnen, Ausgeburt der Hölle. Ich, Captain Berlin, der einzig wahre Superheld Deutschlands, habe schon ganz andere Unholde bezwungen.
Seine Gegenwehr ist zwecklos. Sieht er meine Augen?
Sie brennen. Feuer.
Gute Autoren setzen das Mittel der Persiflage ganz bewusst ein. Nathalie Challis, Redakteurin beim Radiosender 1Live, weiß aber auch, dass Horror manchmal unfreiwillig ins Komische abdriften kann.
Unfreiwillige Komik entsteht häufig dadurch, dass jemand sagt, oh nein, das Monster, es ist riesengroß und sehr furchterregend, es hat so große lange Zähne. Deshalb, wenn es ernsthafter Horror sein will, dann würde ich immer sagen, das können wir leider nicht machen, du musst es glaubwürdig beschreiben und das geht eben nicht durch sehr explizites Beschreiben.
Horror, da sind sich alle drei Hörspielmacher einig, entsteht oft ganz subtil und durch Auslassungen, die die Imagination der Hörerinnen anregen. Deshalb besteht der Job der Hörspieldramaturgin Natalie Challis auch hauptsächlich darin, darauf zu achten, dass die Geschichten schlüssig sind und der Spannungsbogen funktioniert.
Also das haben natürlich die meisten Autoren von vornherein auch drauf, aber ich finde, manchmal sind sie an manchen Stellen einfach zu ausufernd, das plätschert zu sehr vor sich hin, dann bin ich immer gerne jemand, der sagt irgendwie, nein, wir brauchen hier mehr Tempo. Oder auch, wir verraten das schon nicht schon an der Stelle. Oder ich finde es auch immer wichtig, dass es logisch ist, weil ich verliere sofort die Spannung, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie das passt alles gar nicht zusammen, es ist komplett unlogisch. Und ja, deshalb ist es mein Job zu gucken, kriege ich wirklich Angst dabei? Die Autoren haben ja auch manchmal selbst einfach eine Art von Betriebsblindheit, wenn sie Wochen, Monate an so einem Manuskript arbeiten.
Bleibt nur noch die Frage, warum im Radio, verglichen mit Kino und Literatur, doch eher wenige richtig gruselige Hörspiele laufen.
Also die Hemmung gibt es ja überall, die gibt es aber auch im Film, ne? Die gibt es aber, glaube ich, speziell in Deutschland, das ist das Problem. Weil ja Horrorfilme hier eigentlich bis gestern noch als Schmuddelkram verschrien waren, mit Verboten belegt und so weiter und so fort. Und Auswirkungen davon sind natürlich auch in den Redaktionen der Hörspielproduzenten zu finden.
Natalie Challis betont aber auch, dass aus Rücksicht auf den Jugendschutz die richtig harten Hörspiele erst nach 22 Uhr gesendet werden können und ruft zu mehr Auseinandersetzung mit dem Genre auf.
Ich habe da erstmal keine Berührungsängste mit Literatur, die nicht nur die Hochkultur bedient. Und genauso wenig habe ich halt Berührungsängste mit einem Genre, was unter dem Verdacht steht, eher platt zu sein, weil ich glaube, es liegt dann doch daran, wie man es umsetzt, ob es am Ende platt ist oder vielleicht doch auch höherwertig daherkommt.
Anna Seibt über das Unheimliche im Hörspiel. Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zu unserem Krimi-Klassiker des Monats. Anna Panknin stellt ihn in unserer Reihe Karteileichen vor.
In den letzten Ausgaben des Hörspielmagazins haben wir Sie mit unserer Reihe Karteileichen bekannt gemacht und Ihnen feinste Krimi-Fundstücke aus der Hörspielkartei präsentiert, die an verschiedenen Tatorten und aus den unterschiedlichsten Motiven heraus das Licht der Welt erblickten, bevor sie in der Dunkelheit des Archivs verschwanden, um dann im Mitternachtskrimi wieder kurzfristig auferstehen zu dürfen. Wir hatten spektakuläre Einzelfälle dabei und unverbesserliche Serientäter. Aber für diese Sendung haben wir noch ein Ass im Ärmel, beziehungsweise eher einen Joker in der Hinterhand, denn die heutige Karteileiche trägt den Titel
Der Joker. Ein Kriminalhörspiel nach Motiven von Edgar Wallace.
Kommen Sie doch kurz mit auf die Suche nach Motiven und lernen Sie unsere Protagonisten kennen. Allen voran Chief Inspector Higgins, gesprochen vom legendären Horst Frank.
Guten Morgen, ey.
Ich darf Sie darauf hinweisen, dass es bereits 22:45 ist. Haben Sie verschlafen, Inspektor?
Und wenn es so wäre, ist Sir John schon da?
Allerdings.
Miss Patterson, ist Higgins endlich da?
Guten Morgen, Sir.
Ah, da sind Sie ja endlich, Higgins. Guten Morgen. Ja, jetzt beantworten Sie mir einmal eine Frage. Bin ich Verkehrspolizist oder Chef von Scotland Yard?
Selbstverständlich der Chef von Scotland Yard, Sir.
Schön, schön. Dann erklären Sie mir einmal, wieso ein einfacher Verkehrsunfall auf meinen Schreibtisch landet.
Sir John, diese Angelegenheit ist keine Lappalie. Ich habe mit den Kollegen vom Unfallkommando gesprochen. Die Sache von vorgestern Nacht ist bereits der vierte Autounfall mit tödlichem Ausgang und anschließender Fahrerflucht innerhalb weniger Wochen. Und diesmal haben wir die Aussage einer Frau. Nach ihren Angaben hat die dunkle Limousine in einer Seitenstraße vom Kensington Park gewartet und war dann mit voller Absicht auf den Mann zugerast.
Sind Sie sicher? Das wäre ein glatter Mordanschlag. Das ist ja ungeheuerlich.
Ja, es ist ungeheuerlich, aber es ist noch nicht alles. Der Mann von vorgestern Nacht hieß Eugen Pelford, ein alter Kunde von uns. Wir haben ihn in unserer Kartei.
Wir haben ihn auch in unserer Kartei. Auf Motiven des gleichnamigen Romans von Edgar Wallace aus dem Jahr 1926 basierend, war der Joker schon 1988, als das Hörspiel für den Südwestfunk produziert wurde, ein alter Fall. Warum das Stück in der Hörspielkartei des Deutschlandfunks aber vor allem ein ganz besonderer Fall ist, erzählt Gabriele Lamberts, Karteihüterin im Kölner Funkhaus.
In der Regel berücksichtigen wir in unserer Kartei nur Produktionen, die von öffentlich-rechtlichen Sendern gemacht worden sind. Manchmal führt das zu einem Kuriosum, etwa dass ein fast unbekannter Autor wie Werner Brink es auf 499 Hörspieltitel bringt, während ein Bestseller-Autor wie Edgar Wallace nur mit einer einzigen Produktion verzeichnet ist. Und die ist auch nur zustande gekommen, weil der Wiener Autor Florian Power den Roman Der Joker von Wallace bearbeitet hat und sich dann aus anderen Wallace-Romanen oder Filmen typische Wallace-Motive dazu geholt hat, um zu dekorieren.
Ja, und?
Ich habe mir die Dossiers der anderen ungeklärten Autounfälle angesehen. Wissen Sie, wer die Opfer waren? Mike Brad, Pete Fletcher, Derek Hartley, allesamt schwere Jungs. Man könnte meinen, hier hat jemand die halbe Londoner Unterwelt ins Visier genommen. Aber das Beste kommt noch. Bei Pelford, also dem Toten von vorgestern Nacht, fand man das.
Was ist das?
Eine Spielkarte, ein Jolly Joker mit einem handschriftlichen Vermerk, Montag 22 Uhr. Fällt Ihnen etwas auf, Sir John?
Sprechen Sie nicht in Rätseln. Was meinen Sie damit?
Vorgestern war Montag. Und gegen 22.30 Uhr wurde Pelford...
überfahren.
Ich würde sagen, ermordet, Sir John.
Da haben wir also das Motiv für das Namensschildchen am Fuß unserer neuesten Karteileiche. Wer bei Joker automatisch an Batman dachte, war also auf der falschen Fährte. Obwohl auch in dieser Geschichte ein schwarzes Auto eine entscheidende Rolle spielt. Aber wenn wir schon bei Konnotationen sind, Batman ist nicht Batman ohne Robin. Und unser Held, Chief Inspector Higgins, soll zukünftig ebenfalls im Duo ermitteln. Auch wenn ihn diese Vorstellung anfänglich nicht gerade mit Begeisterung erfüllt.
Übrigens habe ich diesmal einen Assistenten für Sie.
Einen Assistenten?
Hallo.
Hallo. Sie sind Superintendent Lane.
Für Sie, Barbara. Sind Sie sehr enttäuscht, Chief Inspector?
Nein. So angenehme Überraschungen sind bei uns im Haus wahrlich nicht alltäglich.
An diesem Tag jedoch scheinen sie sich zu häufen. Wenige Augenblicke später findet sich ein nicht ganz unbekannter Juwelendieb in Scotland Yard ein.
Wer denn?
Ein gewisser Mr. Reynolds.
Der es gar nicht erwarten kann, seinen Teil der Beute zurückzugeben.
Mein lieber Reynolds, Sie werden mir doch zustimmen, wenn ich sage, dass Sie uns eine Erklärung schuldig sind, oder?
Ja, sehen Sie sich das an, Inspektor.
Ja, was ist denn das? Eine Spielkarte? Eine Jolly Joker-Karte. Was steht da? Donnerstag, 18 Uhr, bleiben Sie am Telefon J.
Reynolds, haben Sie das Diamantending etwa mit Pelford gedreht?
Ja, aber Pelford ist tot und deshalb bin ich hier. Sie sind verpflichtet, mich zu schützen, Inspektor. Mein Leben ist bedroht.
Reynolds, was soll dieses J. bedeuten?
Das J steht für Joker. Er terrorisiert seit Monaten die gesamte Londoner Unterwelt. Wenn irgendwo ein Ding gedreht wird, ist er der Erste, der davon Wind bekommt. Und mit Morddrohungen erpresst er die Herausgabe von 90% der Beute. Keiner, der darauf nicht eingegangen ist, hat überlebt. Und ich bin wahrscheinlich der Nächste.
Hören Sie zu, Reynolds. Wenn sich der Joker meldet, gehen Sie auf seine Forderungen ein. Den Rest erledigen wir.
Und Sie können meinen absoluten Schutz garantieren.
Der Joker ist auch nur ein gewöhnlicher Krimineller und kein Phantom. Und je schneller wir diesen Spuk ein Ende bereiten, umso besser für alle Beteiligten.
Erwartungsgemäß ist es dann doch nicht so einfach, wie Chief Inspector Higgins sich das vorstellt. Auch wenn durchaus jemandem ein Ende bereitet wird. Es trifft allerdings nicht den Unfug.
Reynolds ist tot? Wie konnte das passieren? Es war doch alles bis ins kleinste Detail vorbereitet.
Richtig, Sir. Reynolds sollte die Juwelen in der Telefonzelle am Haymarket hinterlegen und sofort verschwinden.
Und dass dieser Reynolds 10 Meter vor der Telefonzelle niedergeschossen wird.
Das hat doch niemand erwarten können, Sir, dass der Joker die Beute sausen lässt und Reynolds liquidiert.
Higgins, wir haben jetzt 5 Tote und keinen einzigen brauchbaren Anhaltspunkt.
So viel sei verraten. Die Zahl der Anhaltspunkte, aber auch die der Toten, wird sich im Laufe dieses spannenden Zweiteilers noch erhöhen. Chief Inspector Higgins und Superintendent Lanes Ermittlungen bringen sie Schritt für Schritt dem mysteriösen Joker und durchaus auch einander näher.
Auf den Joker.
Nein, eher auf den Tag, an dem wir ihn geschnappt haben werden. Cheers.
Cheers.
Aber in der Zwischenzeit werden die Karten noch ein paar Mal neu gemischt und großzügig unter den Mitspielern verteilt.
Barbara! Barbara, was ist los?
Eine Jolly Joker-Karte. Sogar bis hierher ist er also schon gekommen.
Aufgespießt mit diesem Jagdmesser.
Steht da irgendetwas drauf?
Nein, das ist aber auch gar nicht nötig. Die Warnung ist eindeutig.
Wenn Sie wissen wollen, ob und wie es Higgins und Co. gelingt, das perfide Kartenspiel und die Identität des Jokers aufzudecken, dann können Sie das in wenigen Tagen hier im Deutschlandfunk nachhören. Am 9. November senden wir Teil 1, in der Woche darauf dann Teil 2 von
Der Joker.
Jeweils im Mitternachtskrimi um 0.05 Uhr.
Anna Panknin über den Krimi-Klassiker Der Joker von Edgar Wallace. Und das war es für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.